Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Dreipod, das Popkultur-Ranking im Podcast-Format.
Wir präsentieren euch jeden Monat unsere Top-3-Nominierung aus der Welt der Popkultur.
Wir nominieren reihum zu einem vorher festgelegten Thema, kennen aber untereinander die Top-3 der jeweils anderen im Vorfeld nicht.
Es geht um Musik und Interpreten.
Um Filme und Serien.
Um Hörbücher, Computerspiele, um popkulturelle Phänomene aller Art.
Wir sind
Micha,
Björn
und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung.
Hallo, liebe Freunde der Popkultur. Willkommen bei Dreipod. Ich bin Björn und mit mir verbunden, heute wieder virtuell, der Mann, der gestern noch auf dem Fußballplatz stand, aber heute hier schon bei uns im Zoom-Show-Studio ist, der melancholisch-multimediale Medienmann Micha.
Hallo Björn. Ja, das habe ich dir im Vertrauen gesagt, das mit dem Fußballplatz. Dass das jetzt so hier ausgenutzt wird, gut, darüber wird zu reden sein.
Ja, ja. Und der Mann, der den ersten Abschnitt der A24 von Berlin nach Hamburg so gut kennt wie seine Westentasche, unser Potsdamer People, der da die ganze Technik hier überhaupt erst möglich macht, Daniel.
Hello again.
Jungs, wir sind ja nicht, sagen wir mal, so Dad-Joke-Zielgruppe, ne? Aber ich habe einen Dad-Joke. Aber wir sind ja alle drei verheiratet und daher frage ich euch, wisst ihr eigentlich, wofür das Akronym Ehe steht?
Ich habe ein bisschen Angst und ich weiß es nicht.
Ja, auch nicht. Hau raus.
Errare humanum est.
Okay.
Also Irren ist menschlich. Denk mal drüber nach. Es ist aber gleichzeitig, könnte es auch das Motto für unsere heutige Folge sein. Denn wir sprechen heute über unsere Irrtümer. Über 50 Folgen Dreipod sind ja schon abgedreht. Und wir haben viele Nominierungen getroffen. Aber ja, manchmal irren wir uns auch. Im Nachhinein sagt man sich, mein Gott, da hätte ich vielleicht doch was anderes nehmen können. Und dass wir damit ganz normale Menschen sind, hat schon Goethe auf den Punkt gebracht, als er sagte, es irrt der Mensch. Aber sich mit seinen Irrungen nicht auseinanderzusetzen, wäre töricht. Wie Aurelius Augustus mahnte, als er schrieb, Irren ist menschlich, aber aus Leidenschaft im Irrtum zu verharren, ist teuflisch. Nicht nur das, Gerhard Hauptmann motiviert uns sogar zu irren. Wer tiefer irrt, der wird auch tiefer weise. Aber Jungs, auch unsere englischen Zuhörer, derer wir sicherlich unzählige haben, werden uns für diese Folge ehren. Zumindest, wenn wir den Gedanken von Oscar Wilde folgen, der die These aufstellt, die Engländer mögen keinen Mann, der immer behauptet, dass er Recht hat. Und sie sind ganz vernarrt in einen Mann, der zugibt, dass er Unrecht hat. Nun, persönlich möchte ich mit den Worten des weisen Goethe auch wieder schließen, jetzt hier mein Intro. Die Irrtümer des Menschen machen ihn eigentlich liebenswürdig. Und das ist auch genau der Grund, warum ich euch beide so lieb habe. Denn ihr irrt hier ja besonders viel. Deswegen bin ich auch auf eure Longlist gespannt am Ende. Ich vermute, die ist sehr lang.
Longlist, okay.
Bei mir sind es nur 3 geworden. Mhm. Aber wie ging es euch denn?
Bist du dir sicher, Björn? Ja? Also erstmal vielen Dank für das Intro. Man hat gemerkt, du hast die Sommerpause genutzt. Das haben wir noch gar nicht thematisiert. Wir haben ja unsere längste Pause bisher gehabt. Du hast die genutzt für ein Proseminar in Philosophie und Germanistik. Finde ich sehr, sehr lobenswert. Ich habe zuerst gedacht, du warst eher bei Mario Barth mit dem Ehe-Akronym.
Ich wollte gerade sagen, also ja. In einer Minute von Dad-Joke zu Goethe, das kriegt auch nur Björn hin. Also das ja, muss man ihm lassen.
Genau.
Ja, ja, ja. Und wieder zurück.
Wie ging es euch denn damit? Also habt ihr eine Longlist? Habt ihr sofort Dinge im Kopf gehabt, wo ihr die euch schon seit langem im Gewissen, im Nacken quasi liegen und sagt, oh, da habe ich es echt verbockt? Oder musstet ihr wirklich auch nochmal in die Detailsuche gehen?
Ich muss zugeben, ich habe mich eigentlich nur auf diese Folge hier gefreut, weil ich euch eine Chance geben wollte. Und da gibt es wirklich eine Menge wieder gut zu machen. Ja. Ich habe mich da persönlich, er stand so ein bisschen abseits, habe gesagt, ja, ich überlege auch mal, ob irgendwas dabei ist, wo ich heute sage, ein bisschen Abstand von 50 Folgen, okay. Aber bei euch sehe ich das wirklich so als, hilf mir, dir zu helfen, so eine Hilfestellung. Ja. Einfach mal zu sagen, ja, Micha, da lag ich falsch. Und nicht nur da, aber ich habe leider nur 3 Nennungen. Insofern bin ich da, aber ich habe mich trotzdem gefreut auf das Thema, weil es hat mir die Gelegenheit gegeben, mal wieder in die Weihnachtssongs-Folge reinzuhören. Weil man muss ja überall mal gucken, ob man nicht vielleicht doch was hatte, was man heute eher favorisiert. Insofern, ja, wir machen ja heute so ein bisschen Marty McFly, dass wir gucken, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, aber ich fühle mich da am wenigsten angesprochen von uns drei.
Ja, ich ja, es ist wieder wirklich faszinierend, wie ihr beide euch das jetzt hier zurecht schwurbelt. Ja, also ich möchte mal an den 22. August erinnern. An diesem Tag, abends um 20.49 Uhr, haben Björn und ich in unserem Dreipod-Chat, ja, also wir haben einen Dreipod-Chat, wir drei, also quasi unser Podcast-Think-Tank, ja, wenn ihr so wollt. Und da kam eine Nachricht von Micha, völlig unvermittelt, und er fragte, nur zur Sicherheit, wir nominieren eigene Irrtümer, korrekt? Bei euren hätte ich zu viel zu tun. Also nur mal, ne, der eine beschäftigt sich mit Goethe und Mario Barth und ich muss mich mit solchen Frechheiten hier auseinandersetzen in meinem Sommerurlaub. Ja? Also das wollte ich auch nochmal kurz betonen. Aber Micha, bevor ich jetzt auf meine Herangehensweise eingehe, du hast es ja eben schon gesagt, Weihnachtssongs. Mich interessiert brennend die Frage oder zwei Fragen. Punkt eins. Hast du schon Lebkuchen gekauft und konsumiert? Und hast du schon Last Christmas gehört?
Ja, also sagen wir mal so, Lebkuchen habe ich gesehen, noch nicht gekauft. Mache ich aber auch nicht im Advent, also weil ich Lebkuchen einfach nicht mag. Ich war ganz geschockt.
Dass Alternativen, Spekulatius, Dominosteine,
Das ist bei mir gar nicht so der Trigger. Es ist tatsächlich, ich habe auch wirklich auch nur mal in Last Christmas reingehört, diese Folge, ob es jetzt dann wirklich dazu geführt hat, dass ich da was umgestellt habe. Ich habe ja zur Erinnerung, war ich ja der Einzige in unserer Dreierrunde, der Last Christmas nicht genommen hat bei den Top 3 Weihnachtssongs. Ihr wart ja beide da und ich habe ja auch applaudiert. Das ist ja alles protokolliert und auf Band, auf unserem Tonband festgehalten.
Ja.
Und insofern war das jetzt berufsbedingt, hätte ich fast gesagt, dass ich in Last Christmas reingehört habe. Mhm. Also ich bin noch nicht wirklich in Weihnachtsstimmung.
Ja. Okay, du kannst das ja heute ändern mit Last Christmas. Ja. Ne? Also kannst ja alles richtig stellen und zurechtrücken.
Heute bekommst du deine Reinigung, dein Cleansing.
Genau. Ja, Björn, um noch tatsächlich auf deine Frage einzugehen. Ich habe keine Longlist und ich muss wirklich sagen, ich hatte dann auch so ein bisschen Schwierigkeiten, die Nummer 3 noch voll zu kriegen. Also ich hatte ein, zwei relativ spontane Gedanken, als wir uns auf diese Meta-Folge geeinigt hatten. Dann hatte ich tatsächlich so ein bisschen Mühe, weil ja, was soll diese Geschichtskorrigiererei hier im Nachhinein, habe ich mir dann gedacht. Aber gut, ich hab drei gefunden. Longlist wird es bei mir heute nicht geben. Das muss reichen.
Aber finde ich ja schön, dass Björn gleich so mit Longlist angefangen hat. Das ist doch die richtige Richtung, die du da einschlägst, Björn. Ne?
Also
da lag ich falsch und nicht zu knapp.
Erstmal Daniel. Das Problem ist, dass unsere beiden Urlaube sich jetzt überschnitten haben und wir uns deswegen fast 4 Wochen nicht gesehen haben. Sonst hätte ich jede Chance genutzt, dir noch ein paar Gedankenanreize zu geben.
Das hast du schön formuliert. Du meinst Irrtümer unter die Nase reiben.
Gedanken stützen.
Ja.
Ich habe da mal was vorbereitet für euch.
Genau. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich zwei Sachen schon ziemlich schnell im Kopf hatte.
Mhm. Direkt nach der Aufnahme wahrscheinlich damals.
Eine hatte ich schon bei der Aufnahme, da schon so ein inneres Störgefühl, so eine innere Zerrissenheit und hätte mich einfach gleich auf meine Intuition verlassen können. Die andere erkläre ich nachher, warum ich die sofort hatte. Und die dritte war dann auch ein bisschen Suche, aber auch, ich habe es einfach so gesagt, du hast jetzt noch mal die Chance, einfach eine zusätzliche Nominierung hier reinzubringen. So muss man es ja auch mal sehen.
Mhm. Wow.
Ja, also,
oh, dann brauche ich nochmal Zeit.
Aha.
Dann brauche ich nochmal Zeit. Ja. Vielleicht muss man ja dazu sagen, dass wir das ja nicht ganz ohne Hintergedanken machen, weil wir haben ja mit der letzten Folge die 50 voll gemacht.
Ja, goldene Hochzeit.
Da ist ja mal so ein Blick zurück.
Angebracht.
Angebracht und auch angemessen und auch vielleicht dann auch nachvollziehbar.
Ja, und da kann man auch fast schon von Jugendsünden sprechen, wenn man richtig weit zurückgeht, finde ich.
Oh ja.
Wir waren gerade mal aus der Schule raus.
Kann ich mitgehen. Mit Jugendsünden kann ich mitgehen, ja.
Okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Die heutige Reihenfolge sieht ja so aus, dass Micha anfängt. Daniel, du machst danach weiter und ich schließe jede Runde ab. Kurze Regelkunde zur Erinnerung. Wir nominieren die jeweiligen Top 3 Irrtümer heute, wissen die jeweiligen Irrtümer der anderen eben nicht.
Ganz viele Irrtümer fallen mir hier ein, aber okay.
Du die dann nennst, ist eine andere Frage.
Genau.
Wir tun zumindest so, als hätten wir keine Ahnung. Nein, wir wissen es natürlich wirklich nicht. Nee. Genau. Und am Ende dieser Folge, wenn wir dann damit durch sind, dann gibt es natürlich noch das Thema fürs nächste Mal. Da bereiten wir dann das Feld für die nächsten Irrtümer. Also ihr. Insofern, Micha, du hast als erster die Gelegenheit, etwas von deinem Gewissen abzuwerfen.
Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
Vater, ich habe gesündigt. Nein, habe ich. Daniel hat gerade das schöne Wort Jugendsünden gebracht. Und das trifft tatsächlich bei meiner Nummer 3, kann man schon sagen, weil wir gehen zurück in der Zeit, in der Dreipod-Historie, 50 Jahre Dreipod feiern wir ja gerade, in ein Frühwerk zurück, und zwar in die Folge 3. Und da ging es um die 80er-Jahre-Serie. Unsere Top 3 der 80er-Jahre-Serien. Und Björn freut sich schon, hat eine Vermutung, ich weiß es nicht genau. Oder ist das vielleicht auch die Kategorie, wo er gleich nochmal nachbessern möchte? Wir werden es gleich erfahren. Also zu meiner Nummer 3. Es geht um eine 80er-Jahre-Serie. Eine, die ich damals genannt habe, war die Serie Blackadder mit Rowan Atkinson. Immer noch eine tolle Serie. Ich habe aber damals ja schon so nicht einschränkend, aber erklärend gesagt, dass das eine Serie war, die ich nicht damals gesehen habe, sondern später erst für mich entdeckt habe, wie wir so schön sagen, in diesem kuscheligen Podcast-Format. Und auch immer tatsächlich da lief das nur über das Original, weil das auch so ausgestrahlt wurde damals im Fernsehen. Auf alle Fälle habe ich mich dann auch so ein bisschen durch euch inspirieren lassen, weil ja dann in dieser 80er-Jahre-Serien-Folge von Dreipod haben ja auch so Sachen, wo ihr viel Nostalgie mit reingebracht habt. Und das hat mich so im Nachhinein so ein bisschen angesteckt, muss ich sagen. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, meine Nummer 3, der Dreipod-Irrtümer, und diesmal nominiere ich statt Blackadder die Serie Ein Colt für alle Fälle.
Oh. Geil. Sehr schön, sehr schön.
Ja.
Ach, ja, Heather Thomas damals, kommt gerade durch die Schwingtür.
Ich hab's natürlich in Vorbereitung wieder aus Forschungszwecken mir den Vorspann nochmal angeschaut. Die lange Version, es gibt ja eine viel längere Version als damals im ZDF. Wer nicht weiß, worum es geht, der hat eine Menge verpasst. Es geht um Ein Colt für alle Fälle, lief in der ersten Hälfte der 80er Jahren bei uns ja im ZDF. Immer so im, ich glaube, das war Daniel, hilf mir, 17.50 Uhr, so nach der Teleillustrierten im ZDF.
Ja, und das kann das war sein. Halt das, ich sag das, jetzt mal so ja.
Das Vorabendprogramm, und für einen jungen Menschen in meinem Alter damals, so, was werde ich gewesen sein, 10, 12 in dem Alter, war das halt so mit das Coolste, was es gab. Ne? Also es geht ja um einen, also schon damals ja auch sehr sozialkritisch, weil ein Job reicht nicht aus. Also Colt Sievers ist nicht nur Stuntman beim Film, sondern auch noch Kopfgeldjäger. Also allein das Wort, da denkt man schon an Boba Fett. Und es gibt schlechtere Assoziationen. Also er ist Stuntman beim Film und ist natürlich immer derjenige, der irgendwie auf die Knochen bekommt und nie dann. Und darum geht es ja auch in diesem grandiosen Vorspann und dieser grandiosen Titelmusik, über die ich auch nachgedacht hatte damals tatsächlich in der Kategorie, dass er derjenige ist, muss immer die Knochen hinhalten und ist dann aber derjenige, der nicht die Frau in den Arm hält. Weil dann wird wieder umgeschnitten, dann kommt halt Robert Redford oder Burt Reynolds und dreht halt die Szene weiter. Ja, also dieses ganze Filmambiente ist schon genial, Stuntman, und dann muss er auch noch irgendwelche Verbrecher jagen, um wie Kohle dazu zu verdienen. Also hat mich total geprägt und ist natürlich durch die Nostalgiebrille gesehen, weil ich habe mir noch mal so Folgen angeschaut. Aber es war so viel Liebe damals bei mir da, dass ich gesagt habe, okay, da kann ich guten Gewissens sagen, das war ein Irrtum und das gehört in meine Top 3. Ein Colt für alle Fälle.
Also, sehr schön.
Du hast die Absolution. Ja.
Ich fühle mich auch besser jetzt.
Björn macht gerade segnende Handbewegung.
Ja, das, ja. Also
ich begnadige dich, um mit Amon Goeth zu sprechen.
Und du merkst doch wieder, es tut gut, wenn man mal so eine Sünde loslässt.
Er hat doch gerade die Schultern fallen lassen. Ne? Das ja, hat gesehen, wieder so eine Last abfällt.
Jetzt ist er glücklich. Ne? Micha sieht richtig glücklich aus.
Ja.
Also das kann man natürlich total nachvollziehen, weil ich denke mal, Daniel, dir geht's ja auch so, aber wir haben diese, das ist ja, sind ja auch mit dieser Sendung aufgewachsen und ist ja eine der ikonischen Serien der 80er Jahre.
Ja.
Angefangen von dem genialen Intro, aber natürlich auch von den Folgen her. Das wäre auch meine erste Frage gewesen, nicht so, wie ist so eine Folge heute anzusehen?
es macht immer noch Spaß, aber dir fällt natürlich auf, dass das nicht vergleichbar ist mit den Serien, die wir heute kennen und schätzen und lieben. Also das, ich tue mich immer schwer zu sagen, ja, früher war alles schlecht und jetzt haben wir dieses goldene Serienzeitalter seit einigen Jahren schon, aber es war halt eine andere Art von Serie, ne? Wenn man überlegt, das war halt damals, letztendlich war es da, um Werbung zu verkaufen im US-Fernsehen und ja, es hatte halt bestimmte, aber das, finde ich, hat dann auch wieder so einen gewissen Charme, weil Colt für alle Fälle hatte ja als Stilmittel, dass die Produktionsfirma oder das Filmstudio, was hinter der Serie stand, dann auch Stunt-Szenen aus ihren eigenen Kinofilmen eingebaut haben. Und dann hat halt Colt da mitgespielt. So nachträglich, ich habe nämlich letztens durch Zufall einen alten Film aus den 70ern gesehen, Die Höllenfahrt der Poseidon. Mit Gene Hackman.
Ernest Borgnine, oder? War der Ernest Borgnine auch dabei?
Ich glaube, der war auch dabei. Shelley Duvall, also auch relativ hochkarätig besetzt.
Ja. Geiler Film.
Das ist dieses Kreuzfahrtschiff, was auf den Kopf gestellt wird bei einer Monsterwelle. Und dann müssen sich die Überlebenden durch das ganze Schiff, durch den Schiffsbug kämpfen und alle steht Kopf. Also in dem Schiff. Und da kam eine Szene. Ich dachte, die Szene kennst du doch. Und dann im Vorspann von Colt für alle Fälle nachgeschaut. Und dann ist diese Szene, wo dieser eine Mann von der Decke fällt und fällt dann halt, der fällt vom Boden in die Decke durch so eine Glasdecke durch. Mhm. Also das ist natürlich auch für diesen Vorspann, weil man ihn so oft gesehen hat und anders als heute konntest du auch nicht skippen und du wolltest natürlich auch nicht skippen. Weil es lief ja im Fernsehen live einmal in der Woche und das hat sich so eingebaut, habe ich sofort diese Szene wiedererkannt und dachte, ah ja, daher hat er das. Also auch irgendwie clever gemacht.
Ich hatte auch so einen Moment und zwar gibt es in dem Vorspann diese eine Szene, wo einer von einem Eisenbahnwaggon an so ein Signal ranspringt.
Ja.
In voller Fahrt. Genau. Und ich bin der Meinung, dass ich das in einem Film mit Gene Wilder gesehen habe. Könnte es die Glücksjäger gewesen sein oder ein anderer? Ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall kam diese Szene und da habe ich mich dann auch irgendwann mal erinnert. Ich so, hey, geht doch aus Colt für alle Fälle. Haben die doch aus dem Vorspann für Colt für alle Fälle geklaut.
So. Das ist doch Loveboat.
Genau. Ja.
Bei dem Teil aus dem Vorspann habe ich fast den Eindruck, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich den Vorspann einfach zu oft gesehen, aber da habe ich den Eindruck, ich hätte das schon in unterschiedlichsten Filmen gesehen.
Ja, bestimmt.
Das ist nicht ausgeschlossen, so wie da wiederverwertet wurde. Ja, also
ich glaube auch, dass da viel
recycelt wurde. Ich wäre nicht geschockt. Ich wäre nicht völlig geschockt.
Ja, aber geil. Um nochmal auf den Kern zu kommen, wirklich eine sehr schöne Wahl. Also Colt für alle Fälle ist für mich auch so eine ganz krasse, ja, wie du es beschrieben hast, so Vorabend-Erfahrung im Fernsehen der 80er. Und also ich möchte auch mal behaupten, ich habe seit damals keine Folge mehr gesehen. Also ich würde da wirklich heute gerne mal reinschauen. Ich glaube, nach heutigen Maßstäben würde man einem nicht mal mehr Kopfgeldjäger und Stuntman irgendwie durchgehen lassen.
Natürlich aber, nicht. Ne?
Aber, Moment.
Jetzt packt da was aus.
Ich meine, es gab jetzt gerade in diesem Jahr einen Kinofilm, Colt für alle Fälle.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube so, auch nochmal mit einem größeren Augenzwinkern vielleicht, ne, als man das vielleicht damals gemacht hat. Aber klar, hast natürlich recht. Aber ich glaube, es ist satirischer, als es vielleicht die Serie damals war.
Zumindest würde wahrscheinlich heute sowas plausibler erzählt werden müssen. Und nicht einfach so nach dem Motto, oh, der ist halt Stuntman und natürlich Kopfgeldjäger.
Ja. Ja, aber es wird ja auch mal gesagt, Geld nur. Also es war schon sehr so sozialkritisch, finde ich. Und vielleicht ja auch seiner Zeit voraus, um sagen. Also, wenn man das so sagen will. Ich habe ja noch eine besondere Verbindung zu der Serie, weil ich tatsächlich mal die Chance hatte, bei den Synchronarbeiten dabei zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals erwähnt hatte, weil es gab 2007 oder 2008 wurden nochmal Folgen neu synchronisiert. Ich glaube, so die ersten beiden Staffeln wurden sogar neu synchronisiert, weil damals, wie das ZDF da so gemacht hatte, gar nicht alle Folgen aus einer Staffel haben wollte. Einfach nicht synchronisiert. Dann war da irgendwie eine Folge, wo ein junges Mädchen in einer Storyline am Steuer eines Autos sitzt. Dann hat das ZDF gesagt, nee, das ist ein schlechtes Beispiel, ein schlechtes Vorbild. Die Folge lassen wir einfach mal raus. Und in den Jahrzehnten danach, wo diese Serie dann so einen Kultstatus erlangt hat und gemerkt hat, da ist ein Markt für Leute, die die DVD haben wollen und die dann auch alles haben wollen, haben sie dann tatsächlich die ganzen Folgen, zumindest die ersten Staffeln, nochmal neu synchronisiert und haben tatsächlich auch die drei Stammsprecher gehabt, also Colt Seavers und Howie Munson, sein Partner. Und wie hieß sie? Jody.
Ja, genau.
Genau. Und die drei, und das waren ja wirklich auch namhafte, also Bussinger hat Colt Seavers gesprochen und Thomas Danneberg, also die Stimme von Schwarzenegger, Stallone und eigentlich jedem Star der 80er Jahre gefühlt, Kinostar der 80er Jahre, die waren dann nochmal im Studio und es war echt auch spannend, cool, da nochmal zuzugucken und mit denen zu sprechen.
Mhm, das glaube ich. Ja, siehst du mal, wieder auch nochmal was aus deiner Vita hier erfahren heute.
Sehr geil, Michael.
Ach, sehr schön. Ja, das war schon mal, also tief in der Dreipottkiste gegraben hier.
Folge 3. Meine Nummer 3.
Ja. Daniel, in welche Folge entführst du uns denn?
Ganz, ganz weit weg von Folge 3. Und
letzte Folge wahrscheinlich.
Gar nicht so lange her. Folge 39. Top 3 Science-Fiction-Filme. Was kommt jetzt? Ja. Also auch da, ich hatte schon, Björn, du hattest das auch gerade so angedeutet, ich hatte bereits in der Folge so ein Bauchgefühl, wo ich dachte, na, ob ich da wirklich so hundertprozentig von überzeugt bin. Weil ich habe ja auf Platz 3 Alien gewählt. Und ich habe dann auch noch ein bisschen länger drüber nachgedacht und ich glaube, auch einer unserer Hörer hatte das kommentiert. Also ich meine, mich so ganz dunkel zu erinnern, vielleicht Benny könnte uns, glaube ich, eine Mail geschrieben haben und hatte auch gesagt, nee, Alien ist eigentlich eher Horror als Science Fiction. Und da würde ich tatsächlich auch mitgehen. Also das macht Alien nicht schlechter, großartiger Film nach wie vor, aber vielleicht dann doch ein bisschen mehr Horror als Science Fiction. Dafür, Trommelwirbel, kommt bei mir auf die Top 3, auf den dritten Platz der Top 3 Science-Fiction-Filme, Children of Men.
Ui.
Ja. Children of Men, und da sind wir dann wieder so im Bereich der Dystopien. Ja, ich mag es ja gerne mal ein bisschen düsterer bei solchen Filmen. Und auch schon mittlerweile 18 Jahre alt, der Film, 2006 rausgekommen. Und für alle da draußen, die diesen Film, obwohl er so alt ist, mittlerweile nicht gesehen haben, werde ich mal ganz kurz zusammenfassen. Und ich werde spoilern, das sage ich auch von vornherein. Also wenn ihr jetzt irgendwie, dann spult halt 2 Minuten vor und so. Also, worum geht's bei Children of Men? Im Jahr 2027, was auch nur noch in 3 Jahren ist, ist folgende Situation auf der Welt.
Was auch nur noch in 3 Jahren ist, ja.
Ja, das ist auch nur ein
Bayern. Ist hart, ja.
Ja. Also, zu diesem Zeitpunkt haben wir die Situation auf der Erde, dass seit 18 Jahren keine Frau mehr schwanger geworden ist und dementsprechend auch kein Kind zur Welt gebracht hat. Und ja, die Menschheit ist auf diesem Wege dem Untergang geweiht. Und wenn man sich so die Szenerie anschaut in dem Film, also die Welt ist geprägt von Gewalt, von Terror, von totalitären Regimen, auch dieses ganze Thema Einwanderung spielt eine Rolle. Einwanderer werden wie Vieh wirklich in Ghettos gesteckt und abgeschottet. Der Film spielt in Großbritannien. Protagonist ist Theo, gespielt von Clive Owen. Und der gerät in eine Situation, angestiftet von seiner Ex-Frau, gespielt von Julianne Moore, die im Untergrund arbeitet. Und die setzt sich für Flüchtlinge ein und sie stiftet ihren Ex-Mann eben an, sich um eine junge Flüchtlingsfrau zu kümmern und die an einen sicheren Ort zu bringen. So. Und jetzt kommt der ultimative Spoiler. Also es beginnt wirklich eine wilde Verfolgungsjagd und sie merken ganz schnell, dass sie da wirklich sehr wertvolle Fracht offensichtlich an Bord haben und begleiten. Denn später im Film wird klar, dass diese junge Flüchtlingsfrau schwanger ist. Und sie wird auch in diesem Film das Kind zur Welt bringen. Und das in diesen ganzen Wirren, die ich gerade beschrieben habe, also wahnsinnig viel Gewalt, sehr, 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 sehr labile gesellschaftliche Verhältnisse, möchte ich sagen. Und mehr möchte ich jetzt über die Story gar nicht erzählen. Wie gesagt, der Spoiler war sowieso schon da. Ich finde diesen Film einfach, ich fand den damals schon, Micha, ich weiß noch, dass wir uns damals auch darüber unterhalten haben, dass wir damals schon gestaunt haben, also mal auf die Technik geguckt, was für geniale Kamerafahrten dabei waren, wie gut der Film geschnitten war, wie spannend der einfach gemacht wurde. Also
oder auch nicht geschnitten war.
Oder auch nicht geschnitten war, genau. Es gibt so eine spektakuläre Verfolgungsjagd durch einen Wald, wo optisch, also da, wo quasi minutenlang nicht geschnitten wird oder zumindest nicht so, dass man sieht. Also der Film ist wirklich super spannend. Ich kann den heute immer noch gut gucken und natürlich auch, wenn ich weiß, wie der Film verläuft und endet, catcht mich diese Atmosphäre. Also wirklich diese dystopische, bedrohliche Atmosphäre, die catcht mich immer wieder. Ich habe ihn jetzt auch allerdings lange nicht mehr gesehen, Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der mich nachhaltig geprägt hat. Micha, von dir weiß ich es, Björn.
Also ich finde erstmal, um auf die Kategorie unserer Sendung sich zu beziehen, dass das eine sehr gute Wahl ist.
Danke.
Auch einfach, weil ich glaube, dass der Film viel besser in die Science-Fiction-Kategorie reinpasst als Alien. Und wobei das sicherlich auch ein
auch darüber alles, könnte man
alles
streiten.
Diskutieren. Nee,
genau, kann man auch drüber streiten, aber für mich.
Darüber will ich auch gleich streiten.
Ich finde Children of Men genial. Also ganz, ganz toller Film. Ich habe den nur einmal gesehen und das muss ungefähr 2000, was weiß ich, 7, 8 oder so gewesen sein. Mhm. Also das ist auch bald 20 Jahre her. Das wäre jetzt ein guter Anreiz, den mal wieder zu gucken. Also ich habe da nicht mehr alles präsent en Detail und finde es eine tolle Sache. Ja.
Mhm. Micha, du möchtest streiten.
Das heißt, möchte. Manchmal wird man ja dazu gezwungen. Nein, es ist ein genialer Film und kann das völlig unterstreichen. Auch technisch wirklich ein Meisterwerk. Mhm. Also neben der spannenden Story, weil es wirklich eben mehrere von diesen Einstellungen gibt, wo du dich, ich weiß noch damals, als ich den wirklich zum ersten Mal gesehen habe, diese besagte Verfolgungsjagd oder eine Szene, die im Auto anfängt, dann rausgeht und du denkst von wegen, da passieren Sachen im Auto, wo du denkst, das kann jetzt nicht ohne Schnitt umstatten gegangen sein. Oder auch die allererste Szene, wo die Hauptfigur eingeführt wird beim Kaffee holen.
Ja.
Das ist genial gemacht. Und ich bin bloß gerade drüber gestolpert, dass du Alien rausgenommen hast, weil du gesagt hast, na, es ist dann eher ein Horrorfilm als Science Fiction. Mhm. Ich würde wahrscheinlich auch sagen, dass Children of Men ein Science Fiction Film ist. Aber im gleichen Moment denke ich von wegen, warum eigentlich? Also klar, es spielt in der Zukunft. Es hat ja aber eigentlich streng genommen mit Science Fiction wenig zu tun. Also, dass jetzt wirklich diese Science oder so, dass so eine Zukunftswelt, die auch von Wissenschaft, von irgendwelchen Errungenschaften geprägt ist. Selbst wenn es eine runtergekommene Welt ist, irgendwie geprägt ist. Es ist ja eigentlich eine Geschichte, die zwar eine Zukunft spielt, aber ja, dann doch irgendwie sehr, sehr realistisch ist. Und da bin ich nur gerade drüber gestolpert, weil bei Alien könnte man noch mit mehr Nachdruck sagen von wegen, ja, das spielt halt ein paar Jahrhunderte in der Zukunft, da sind Raumschiffe, da sind Laserkanonen am Start. Klar, es ist ein bisschen horrormäßig, aber darüber bin ich jetzt nur gestolpert, aber es ist trotzdem eine tolle Wahl.
Ja, ich habe das bei Alien seinerzeit auch so begründet. Also das, ich finde tatsächlich diese Kategorie schwer, weil ohne Witz, ich habe mir vorher noch mal Definition von Science Fiction durchgelesen. Und na klar, es gibt
mehr genannt.
Ja, durchaus. Und es gibt ja tatsächlich diesen Aspekt, wie du ihn gesagt hast, also dieses wissenschaftliche oder eher diese wissenschaftliche Herangehensweise, was könnte man sich vorstellen, ne? Also fliegende Autos und so weiter, Raumschiffe und dergleichen. Es gibt aber auch den Ansatz, dass man sagt, naja, wie stellt man sich möglicherweise eine gesellschaftliche Entwicklung in der Zukunft vor? Und die muss nicht gut sein, ne? Die darf eben auch so dystopisch sein, wie sie bei Children of Men ist oder wie sie auch bei Blade Runner ist, den ich ja auf der 1 seinerzeit nominiert hatte. Und insofern, ich akzeptiere da jedes Aber, wenn man sagt, naja, ist das jetzt mehr Science Fiction? Es fühlt sich für mich besser an. Ne? Und ja. ich könnte aber genauso, ich könnte genauso auch bei Alien irgendwie weiter in dieser Argumentation bleiben und sagen, naja, klar, geht halt irgendwie um ein Alien, ein Monster, eine außerirdische Lebensform, die alles vernichten will und da ist sehr viel Horror dabei. Aber es gibt halt auch viele andere Dinge, wo man sagt, nö, ist auch Science Fiction. Also insofern lasse ich total gelten. Für mich fühlt sich das aber irgendwie runder an, diesen Film, den ich auf der Longlist hatte. Insofern bin ich einigermaßen konsequent, diesen Film, den ich auf meiner Longlist hatte, dann eben jetzt als Irrtumsersatz nachzureichen.
Ich weiß auch, ich kann mich auch daran erinnern, dass wir in der Folge damals auch schon diskutiert haben, was ist Science Fiction und da auch da viele, und ich glaube, eine Quintessenz war auch, es gibt halt viele Genre-Mixe, ne? Und ich hatte ja auf Platz 3, glaube ich, Zurück in die Zukunft, wo ihr ja auch mit Fug und Recht gesagt haben, ja, ist das nicht eher eine Komödie oder ein Abenteuerfilm? Und für mich war dann halt aber auch der Science-Fiction-Gedanke so zentral, dieses Zeitreisethema durch den Fluxkompensator und den DeLorean, was ja streng wissenschaftlich ist, dass ich gesagt habe, ja, aber den Film würde es nicht geben, wenn es nicht diese Erfindung der Zeitreise oder diese Errungenschaft geben würde. Aber es ist ein weites Feld, würde Björn, der Dichter, sagen.
Das stimmt.
So ist es. Für mich ganz persönlich ist das eine gute Einstieg hier in eine Nummer, in eine Top 3 Irrtümer.
Also, es lohnt sich auf jeden Fall, den Film zu wiederholen, Björn.
Ja. Und er ist auch nicht so lang, ne? Das ist noch in der Zeit, wo Filme noch keine 3 Stunden waren.
Nee, 3 Stunden war der nicht. Aber
der war nicht mal 2, glaube ich.
Ich habe übrigens letztens ein Interview gelesen mit dem Macher, der den Film geschrieben und inszeniert hat, Cuaron. Und der Film ist ja gefloppt, tatsächlich, im Kino. So sehr gefloppt, dass er Probleme hatte, danach überhaupt noch ein Projekt an den Start zu kriegen.
Ja.
Und sich gesagt haben, mit seinem Agenten abgesprochen hat, von wegen, ich muss jetzt das kommerziellste schreiben, um das den Studios zu pitchen, was ich mir nur vorstellen kann. Und so ist er dann auf Gravity gekommen.
Ich hatte gerade Gravity im Hinterkopf. Da klingelte es. Genau, er war das. Ja. Auch ein sehr cooler Film.
Der war ja dann auch ein bisschen erfolgreicher.
Das stimmt. Ja.
Okay. Ja, meine Nummer 3 bezieht sich auf die Folge Nummer 3. Die wir heute schon einmal hatten. Also da muss einiges schiefgelaufen sein.
Bei mir nicht.
Genau, das waren die Top 3 Serien der 80er. Und ich hatte damals unter anderem...
Wer jetzt?
Wir tauschen. Der kleine Vampir nominiert.
Ah, Gerd Fröbe.
Ja, und das war auch eine tolle Serie. Und ich finde auch, wenn die natürlich auch im 80er-Look und man würde das heute anders machen, finde ich die heute immer noch sogar gut zu gucken. Aber ich habe damals schon gedacht, ja...
Der 80er-Look war, dass die Special-Effekt-Scheiße waren. Das war der 80er-Look an der Serie.
Ja,
und aber trotzdem, ich hab die auch gerne geguckt. Ich habe die Bücher geliebt. Ich habe alle Bücher gelesen und habe die echt total gerne geguckt, die Serie.
Ja, auch dass die ganzen oder einige der Vampire da so Punks sind und so.
Ja, stimmt. Du hast recht. Lumpy oder wie er hieß.
Lumpy, genau. Der ja wirklich Punker war, ne? Punkrock-Sänger irgendwie in England. Ist
Lumpy nicht einer von den Toten Hosen?
Nee, genau.
Auch das. Aber jetzt kommen wir zum Punkt, Björn, und lass dich nicht
unterbrechen. Ja, wenn ihr mich endlich mal ausreden lasst,
genau. Lass dich doch nicht ablenken, Björn.
Nein,
das ist auch nicht zum ersten Mal.
Ich sitze hier, mach hier einen Seelenstriptease und versuche zu sagen, aufs Ziel also immer weiter.
Björn, du hast deinen Zielcomputer ausgeschaltet.
Was ist los? Stattdessen nominiere ich nun Wunderbare Jahre.
Wunderschön. Mega.
Jetzt könntet ihr...
Das ist gut.
Den Regel-Nazi geben?
Ja, natürlich. Das ist hauptsächlich in den 90ern gelaufen. Deswegen habe ich es auch damals nicht genommen.
Ja, ja. Also Regel-Nazi. Drei Staffeln waren schon in den 80ern. Ja. Und sagen wir mal dann 4 in den 90ern.
Aha. Okay. Hatten wir das nicht damals genau so 50-50?
Ja. Also es ist in den 80ern entstanden.
Bevor du ausführst und dein
Björn Plädoyer ersetzt, hältst, warum Björn, Björn ersetzt einen Irrtum durch einen Irrtum. Das kann doch gar nicht.
Das ist die Geschichte seines Lebens.
Ja, deswegen mag er Inception auch so gerne. Ja. Erzähl mal, Micha.
Ja.
Nee, mach du erstmal, Björn. Mach du erstmal, so, sag mal, so, sag genau. mal, was los ist.
Ich sag erstmal ganz kurz für die Leute, die es nicht mehr kennen oder sich noch nicht mehr ganz so gut erinnern, was Wunderbare Jahre überhaupt für eine Serie ist. Und dann gehen wir mal.
90er-Jahre-Serie auf alle Fälle.
Was wir in der Serie sehen, ist vor allem die Hauptfigur Kevin Arnold, der ein Kind ist und im Rahmen der Serie auch mehr oder weniger aufwächst. Und wir erleben seine Kindheit und die seiner Freunde im Amerika der 60er und 70er Jahre. Und zwei Aspekte kennzeichnen aus meiner Sicht die Serie. Zum einen werden sehr viele der geschichtlichen Ereignisse aus den 60er und 70er Jahren aus der Perspektive eben eines Durchschnittsjungen und seiner Freunde eben betrachtet. Und auf der anderen Seite ist es ja das Coming of Age. Das heißt, die Probleme der unterschiedlichen Altersphasen, die so ein Junge und die Freunde eben haben können, die werden auf eine sehr liebevolle Art und Weise porträtiert. Und ich finde, das ist etwas, was mir sehr ans Herz gegangen ist. Ne, ja, ich habe mich auch vielleicht mal in ganz jungen Jahren fand ich auch die Winnie, also seine Liebe, auch ganz süß. seine Kindheitsliebe.
Winnie Cooper,
genau. Mhm. Genau, also das ist im Wesentlichen erstmal die Story. Und ich finde eben, das Ganze wird sehr empathisch, sehr liebevoll erzählt, sehr, sehr auch unterschiedliche Perspektiven beleuchtet. Ein wunderbares Intro mit einem Song von Joe Cocker, With a Little Help from My Friends, also ein Coversong, ja. Top 3 Cover-Songs. Oh, das ist eine andere Geschichte. Und genau, das ist immer so roundabout das, worum es in der Serie geht.
Was ja auch zu erwähnen ist, dass das Voice-Over eine erwachsene Stimme ist. Ne?
Also richtig.
Er erzählt ja quasi so in der Retrospektive aus dem Erwachsenenalter heraus. Das fand genau. Find ich auch, also bis heute ist irgendwie ein schönes Element. Das fand ich damals irgendwie schon cool, ohne es näher zu hinterfragen. Aber das hat total gut funktioniert, finde ich, bis heute.
Mega. Mhm. Im Deutschen von Norbert Langer, den einer von uns dreien auch als Top-3-Stimme nominiert hat und andere nicht. Da könnte man ja heute noch mal drüber nachdenken. Ne? Noch ist die Chance.
Ja, ich habe drüber nachgedacht. Ergebnisoffen sage ich jetzt mal, ich habe drüber nachgedacht. Weil mir die ja damals, das weißt du ja auch, habe ich ja auch damals gesagt, schon sehr, sehr gut gefallen hat, deine Wahl, Norbert Langer bei den Synchronstimmen zu nehmen.
Ja, doch, Longlist heute. Ja.
Der ja auch Magnum gesprochen hat.
Ja.
Der ja wiederum in meiner 80er-Jahre-Lieblingsserienfolge Nummer 3 vorgekommen ist. Also der Kreis schließt sich, alles hängt mit allem zusammen.
Ja, ich fand der Genius bei Wunderbare Jahre bestand darin, dass ich spreche zumindest mal von mir, als Zuschauer ich das Gefühl hatte, ich bin irgendwie Teil dieser Freundschaftsklique und man erlebt das quasi zusammen. Mhm. Das ist den Leuten hervorragend gelungen.
Ja, das heißt.
Ja. Und es war ja eine Zeit, die uns eigentlich ziemlich fremd war. Das spielte ja Ende der 60er, glaube ich. Ne?
60er, 70er, genau.
Counterculture und die Schwester ist ja dann auch schon als Hippie unterwegs in späteren Staffeln. Also Vietnamkrieg spielt eine Rolle. Ich weiß nicht genau, wann die geendet hat, aber das war ja für die USA eine ganz, ganz prägende Epoche. Für uns jetzt, Jungspunde, war das ja irgendwie dann doch sehr, sehr weit in der Vergangenheit. Umso erstaunlicher. Aber mich hat die auch total gepackt, die Serie, und auch gerade durch diese Erzählerstimme. Nicht nur, weil es Norbert Langer war, sondern auch, weil dadurch natürlich so eine Komik natürlich auch mal wieder entstanden ist, weil er natürlich auch Sachen dann ironisch kommentiert hat, die er damals erlebt hat als junger Mensch und dann eben mit dem Abstand natürlich nochmal anders einordnen.
Ja, genau. Ja, unter anderem ist sein Vater, also Kevins Vater Jack, ist auch ehemaliger Korea-Veteran. Also das heißt, da werden wirklich die großen politischen und gesellschaftlichen Leitlinien Amerikas, die ja bis heute ihre Gültigkeit haben, wie wir ja immer wieder jetzt auch wahrnehmen können, die werden da besprochen und behandelt. Aber das ist ein schöner Teil. Für mich ist der schönere Aspekt eigentlich dieses Coming of Age.
Also eine sehr, sehr schöne Wahl. Also eine leicht geschummelte Wahl wegen der 90er, aber es ist eine schöne Wahl. Es berührt mein Herz, Björn. Deswegen lasse ich dir das durchgehen.
Okay, ja. Also großzügig heute, Daniel.
Ja, doch.
Ja, es ist nur ein Fehler. Es ist halt. Ja, aber
die erste Folge nach der Sommerpause kann man ja nochmal irgendwie. Ne?
Ich kannte die Regeln nicht mehr so genau, Leute.
Ja, ja, ab November weht hier ein ganz anderer Wind. Also im wahrsten Sinne. Okay. Ja, eiskalt. Eiskalt, Freunde.
Mir war nicht bewusst, dass wir nicht nur die Historie von Breitpott umschreiben, sondern auch die Regeln. Aber wenn das jetzt so weitergehen soll, so klar, kann man gerne the gloves are off. Also können wir gerne gut machen.
Ja, dann legen wir jetzt los, ne? Dann mach weiter mit deiner Nummer 2.
Ja, dann sag das doch.
Dann mache ich mit meiner Nummer 2 weiter und muss jetzt mal für uns alle sprechen. Ich habe natürlich vorhin euch so die Schuld in die Schuhe geschoben, aber ich spreche mal jetzt über das Dreipod-Kollektiv. Weil der größte Irrtum, mit Abstand, der größte Irrtum in der Geschichte dieses Podcasts war nicht der Irrtum eines Einzelnen.
Ich weiß, was
sondern
jetzt kommt.
Sondern von uns allen drei.
Ich
habe es letztes Mal schon mal angedeutet. Und zwar haben wir versagt. Und wir haben versagt in Folge 23, als es um die deutschsprachigen Songs ging. Denn was war unser Versagen? Was war unser Irrtum? Was war unser Fehler? Dass wir leichtsinnigerweise gesagt haben, wir sprechen über die deutschsprachigen Songs des Jahrhunderts und nicht, wie wir später gemacht haben, über einzelne Jahrzehnte, was ja immer noch schwer genug ist. Ich weiß nicht, was uns da geritten hat. Deswegen habe ich mir überlegt, mit meiner Nummer 2 versuche ich dieses Unrecht irgendwie wieder gut zu machen und nominiere einen vierten Song. Und nein, ich streiche keinen Song, weil wir damals den Fehler gemacht haben, zu sagen, wir wollen jetzt hier 24 Jahre abdecken.
Geht ja schon wieder gut los mit euch beiden.
Also. Sag mal, kannst du von deinem Platz aus Micha muten?
Natürlich, kann alles mal, kann ich rausschmeißen, die Aufnahme beenden. Aber hören wir uns das erstmal an. Wir hören uns das erstmal an und dann.
Aber ich habe ein Angebot. Und zwar, weil ich merke, von wegen, dass da, das kann man irgendwie kontrovers diskutieren, diesen Move, gebe ich dafür meine Top 1 auf. Also meine Top 1 und Top 2 wird zusammengefasst.
Okay.
Nehmen wir mal an, Schweigen ist Zustimmung in diesem Falle und es steht nichts mehr einer Nominierung für meine Top 2 im Weg. Also, wie gesagt, wir sind in Folge 23. Deutschsprachige Songs. Einen vierten Song, den ich nominiere, weil wir damals einen Fehler gemacht haben, ist der Song Bilder von dir von Late L. Dean.
Ja.
Und diesen Song werden wir jetzt nochmal anspielen. Und ich gebe vorher nochmal zu bedenken, es ist eine Live-Version. Dazu sage ich gleich nochmal was. Also es ist jetzt nicht die Single-Version, die wir vielleicht aus den Radios von damals kennen oder von den Playlists, sondern eine Live-Version, aber auch damals eingespielt und die klingt so.
Gitarren-Solo.
Schön.
Ja.
Ja, sehr, sehr ist ein schön. Schöner Song. Also ich möchte diese komische, ganze komische Nummer, die hier gerade abgelaufen ist, mal nur, ich möchte die Energie nutzen und sie ist in eine konstruktive Bahn führen und einfach sagen, wir machen noch mal eine Folge, in dem wir die Jahrzehnte trennen. Die deutschsprachigen Songs der Nullerjahre und die deutschsprachigen Songs der Zehnerjahre.
Dann sind ja Doppelungen vorprogrammiert, oder nicht?
Könnte man zu Doppelungen kommen? Du würdest vielleicht sagen, oh, ich nominiere einfach nochmal 6 neue Songs. Ja. Aber das können wir ja nochmal diskutieren. Nur
Ich nehme das jetzt mal auf, einfach nur und höre einfach mal zu.
Ja.
Ich will gar nicht so viel kommentieren.
Ja, also tolle Wahl. Ich habe, also spontan musste ich daran denken, dass ich den Song damals sehr nett und sehr gefällig fand, aber der hat mich komischerweise irgendwie nie so gepackt. Also, und wenn ich den jetzt so höre, also erstens muss ich auch sagen, eine ganz, ganz tolle Live-Version, die ist wirklich richtig, richtig gut, also mir gerade sehr gut gefallen. Damals hat er mich irgendwie nicht so gepackt. Ich kann gar nicht so richtig begründen, warum das so ist, aber das war, ich weiß, also toll instrumentiert und auch toller Text, schöne Stimme, muss man auch sagen. Mhm. Aber für mich war das damals gar nicht so ein Gänsehaut-Song.
Ich glaube, mir ging's ähnlich. Das ist, glaube ich, auch eher ein Song, den ich dann in den Jahren danach,
der gereift ist,
nicht als er aktuell war.
Ja. Bitte? Der gereift ist in deinem Gehörgang.
In mir gereift ist.
In dir gereift,
und
ja, schön. Ja.
Genau, wo ich, ich kann Bilder schicken.
Yeah.
Und wo ich tatsächlich den hab wirklich lieben lernen in den Folgejahren, auch eben durch diese Live-Version, die ich, glaube ich, öfter gehört habe als die normalen Single-Edit oder eine Album-Version. Und ich war mir tat's auch wirklich jetzt in der Seele weh, dass ich da in diesem Gitarren-Solo, was noch mal geiler wird, rausgehen musste.
Ja.
Aber uns sind ja hier auch Grenzen gesetzt.
Das stimmt.
Hallo Universal.
Was mich mal da interessieren würde, Micha, hattest du den damals schon auf der Longlist und zweiter Teil der Frage, das ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass wir die aufgenommen haben. Ist das vielleicht auch nochmal dazugekommen, weil du den in den letzten 1-2 Jahren mehr gehört hast?
Nee, könnte man tatsächlich, das ist eine gute Frage, könnte man tatsächlich denken. Nee, also zum zweiten Teil der Frage, ich habe die nicht mehr gehört in den 2 Jahren seitdem, wahrscheinlich sogar eher weniger. Und ich habe ja auch gesagt, ich wollte jetzt auch keinen rausschmeißen, weil die alle drei, die ich da drin hatte, haben absolut ihren Platz verdient. Man kann natürlich bei dem Song, und da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, den kann man ja in verschiedene Kategorien packen. Die Live-Version ist so geil, da kann man drüber nachdenken, ob man die in die Live-Folge tut. Das ist eine Cover-Version, was viele auch nicht wissen, von einem Song von 95, von einer britischen Combo, die da heißt BZ featuring Dalicia. Und da hieß es Everlasting Pictures.
Okay, krass.
Auch darüber kann man denken. Und natürlich dann die deutschen Songs der 2000er. Und die Kategorie hatten wir ja nicht. Wir hatten ja in Anflug von Größen waren gesagt, dann machen wir gleich das ganze Jahrtausend. Mhm. Und da müsst ihr euch auch mal fragen, wo wart ihr damals?
Ja.
Habt ihr alles getan?
Der Einzige, der hier garantiert nicht die deutschen Kategorien vor die Hunde gehen lässt, bin ja ich.
Ja, aber oh, euch ist ja wahrscheinlich damals nicht gesagt.
Was gibt's da schon, ne? Hier, Helene Fischer vielleicht. Er kennt ihr doch gar nicht.
Das ist der Micky Krause-Fachmann hier.
Ja, Övre sein.
Das Micky Krause-Övre. Ah, herrlich. Ja, also das diskutieren wir nochmal ganz in Ruhe mit unseren Therapeuten, wie wir mit dieser Folge umgehen. Ja, und ob wir dann nochmal irgendwann. Aber für mich passt das auch so. Also ich kann damit leben.
Du hast schon aufgegeben, dieser Folge anscheinend, so ein bisschen. Wer weiß, was du noch alles rausholen willst aus den Regeln.
Völlig resigniert. Soll ich mal weitermachen?
Ja, mach mal weiter.
Weil es passt gerade so wunderbar, weil bei mir geht's um die Folge 40, Top 3 Live-Versionen. Also, Micha, so eine wunderschöne Brücke gebaut. Und
boah, hattest du da Phil Collins drin?
Björn, du bist jetzt nicht dran. Ich spreche jetzt erstmal. Ja. Und ich habe auf der Nummer 3 Run Boy Run von Woodkid nominiert.
Ja, ich erinnere.
Stimmt.
Und ich muss, also, ist eine wunderbare Live-Version. Ich muss aber gestehen, das war irgendwie so eine Phase bei mir, habe ich festgestellt. Also, das war in einer Phase, wo ich den total gerne gehört habe. Und da war der so präsent und das dachte ich, ah, Live-Version, ja klar, da muss der irgendwie rein. Der war nicht so nachhaltig, wie ich dachte. Und dafür ist ein ganz anderer Song viel, viel nachhaltiger, wenn es um Live-Version geht. Und ihr werdet den jetzt nicht kennen oder wahrscheinlich nicht sofort zuordnen können, weil es geht um den Song Fundamental Values von Nils Frahm. Und der Name Nils Frahm, der könnte euch bekannt sein aus der Folge, wo wir, jetzt muss ich mal überlegen, über die Popkultur-Highlights 2023 gesprochen haben. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, welche Folge das war, weil ich beim Konzert war 2023. Das erste Mal bei einem Nils Frahm-Konzert, was mich wirklich so weggeblasen hat, wie ich es irgendwie erwartet habe, befürchtet und gewünscht habe, weil das ein ganz, ganz tolles Live-Erlebnis ist. Und da bin ich dann schon beim Thema. Ich mag die Musik von Nils Frahm total gerne. Das ist Musik, die mich in bestimmten Situationen total gut abholt und die ich wirklich dann auch ganz, ganz lange hören kann. Und bei Fundamental Values ist es so, da gefällt mir die Live-Version deutlich besser. Also das Original ist schon genial. Und grundsätzlich ist Nils Frahm in einer Studio-Version genial. Aber live ist das ein unvergessliches Erlebnis, wie ich eben im letzten Jahr selber erleben durfte. Und von diesem Stück habe ich das ganze Album, ich habe das sogar als Platte im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kann mich wirklich nicht erinnern, ob ich das mal ohne Gänsehaut gehört habe. Ich werde es jetzt mal anspielen und ich sage vorweg, es ist keine Musik, wo ihr jetzt aufspringen werdet und wo ihr anfangen wollt zu tanzen oder was auch immer. Aber achtet vielleicht mal darauf, wie ruhig und sanft das anfängt und wie dann so eine Komponente mit dazukommt und wie sich der Song entwickelt. Auch wenn ihr jetzt nur ein kurzes Stück hört, aber vielleicht habt ihr eine Ahnung davon, wie das klingen könnte.
Schön, also sehr schön.
Wenn man es so hört, also absolut, also es klingt jetzt erstmal oberflächlich nicht spektakulär, aber was da passiert, wenn man ihn beobachtet und wenn man eine Idee davon hat, wie er diese Musik macht, einfach großartig. Also Nils Frahm wird ja gerne der Neoklassik zugerechnet, was auch immer das bedeutet. Er macht wahnsinnig viel mit Tasteninstrumenten, aber wirklich dann auch mit elektronischen, mit Synthesizern. Der hat wirklich da eine Apparatur stehen, die ihresgleichen sucht. Und wenn man das dann auch noch in dem Funkhaus Berlin hört, wirklich mit einer ganz, ganz tollen Akustik. Und ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. Mir ist es gerade eben aufgefallen. Ihr hört irgendwo im Hintergrund ein Glas klirren. Das ist auch total charakteristisch für diese Live-Aufnahmen. Irgendeiner hustet, irgendwo knarzt eine Bank und ein Glas fällt um. Ist völlig egal. Es gehört alles dazu. Es macht alles diese Atmosphäre aus. Und es ist ein ganz großartiges Live-Album.
War das ursprüngliche Stück, kurze Frage, hattest du das von so einer Live-Auftritt in Paris? Erinnere ich mich da richtig?
Woodkid kann Paris gewesen sein, ja.
Ob das Paris war, aber auf jeden Fall so ein Leichtes, das war auf jeden Fall deutlich energetischer, ne? So.
Ja, total, total. Genau. Es war ja dieser, also wie gesagt, Run by Run, und da wurde dann, also wurde auch mit Orchester gespielt, mit Chor, mit Trommeln, ne? Die sind ja ganz charakteristisch
für diese Songs. Ein krasser Kontrast jetzt im Grunde.
Total, total. Ja. Aber ihr glaubt gar nicht, wie oft ich dieses Album hier höre, was ich gerade angespielt habe, und diesen Song insbesondere, dieses Fundamental Values, geht 14 Minuten lang, über 14 Minuten. Und da kriegt man dann auch so eine Idee davon, wie er dann Musik aufbaut, wie er wirklich so ein Stück entwickelt über lange Zeit. Und es wird auch noch deutlich schneller und deutlich wilder und vielschichtiger. Da kommen so viele Komponenten und Schichten zusammen. Das ist ganz toll.
Ich finde es auch echt beeindruckend, wenn man ihn dann auch bei der Arbeit sieht, weil ich hatte auch mal ein Video gesehen, das ist schon wirklich dann so ein bisschen wie so Maler bei der Arbeit zuzuschauen, wie er dann wirklich da die einzelnen Instrumente bedient und sich dann dahin dreht und dort wieder einen neuen Klang erzeugt. Das ist schon spannend. Aber das ist wirklich auch eine Sache, die wahrscheinlich als Konzert oder auch als Platte, wenn man wirklich dann sich ein Album anhört und durchhört, anders funktioniert, als wenn du das einfach nur einen Ausschnitt hörst oder als einen Track auf deiner Playlist hast, wo vorher und nachher irgendwas anderes kommt. Ne? Also da muss man sich wahrscheinlich wirklich dann schon die Zeit nehmen, um halt auch in diese Stimmung zu kommen, wenn man nicht wirklich da geschult ist, ne? Oder vielleicht dann vorher schon so eine Ader dafür hat.
Ja, also man braucht sicherlich ein Faible für diese Art von Musik, so ganz grundsätzlich. Und ja, es ist sicherlich auch eine besondere Stimmung. Wobei ich diese Stimmung jetzt, ich könnte jetzt nicht nur sagen, das ist jetzt eine Stimmung, wo ich besonders entspannt bin oder melancholisch bin oder traurig oder euphorisch bin. Das kann ich so genau gar nicht sagen. Also das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig zu greifen.
Wenn du sagst, du legst die Platte auf, das ist ja schon nochmal ein anderes
das stimmt.
Hörerlebnis, eine andere Hörsituation als 98% aller anderen Leute, die Musik streamen.
Ja, also ich streame, also da muss ich der Fairness halber dazu sagen, in 80% der Fälle streame ich auch dieses Album oder dieses Stück. Mhm. Wenn ich eine Platte auflege, so nerdig das klingt, dann hat es damit zu tun, dass ich dann Musik ganz, ganz bewusst hören will. Ne? Also es ist wirklich ein sehr bewusster Akt, eine Platte aufzulegen, die man ja dann auch wenden muss, ja, wie umständlich. Aber es ist ein ganz bewusster Akt, Musik dann wirklich in einer tollen Qualität auf einer großen Anlage mit fetten Boxen zu hören. Das mache ich dann halt auch manchmal, aber zugegebenermaßen in 80% der Fälle streame ich das Album halt auch. Und Björn, was dich vielleicht noch interessieren könnte oder nochmal eine Erinnerung daran, Nils Frahm hat auch den Soundtrack zu dem Film Victoria gemacht.
Ja, ja.
Das war ja mal eine super krasse Empfehlung von dir, diesen Film zu sehen. Also wirklich ein ganz toller, beeindruckender Film, und Nils Frahm hat den Soundtrack beigesteuert. Das war nochmal so eine Brücke zwischen uns beiden. Ja.
Ja, cool. Sehr schön.
Meine Nummer zwei.
Ja, meine Nummer zwei ist wirklich ein Mea Culpa.
Endlich.
Endlich, genau.
Aus Folge 4, den Top 3 unterschätzten Filmen. Und ich gebe es zu, ich habe in Summe vielleicht die Kategorie damals etwas, ja, sagen wir mal, schwammig definiert und das Wort unterschätzt anders eingeordnet, als ich es heute einordnen würde und ihr es eingeordnet habt.
Geht es um Dumm und Dümmer?
Der war ja auf meine Nummer 1 und der bleibt doch da.
Okay, alles klar. Es bleibt gut. Alles so, wie es ist.
War doch. Halt, stopp.
Jetzt rede ich. Auf der Nummer 3, also auch den Nummer 1 wäre sicherlich überprüfenswert in der Folge. Aber ich habe mich entschieden, die Nummer 3 zu nehmen. Und auf der Nummer 3 hatte ich damals den Film Phantomkommando.
Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Und den setze ich jetzt auf die Eins.
Genau. Ja. Wir sind bei unterschätzten Filmen, nicht bei Guilty Pleasure Filmen.
Genau.
Da bin ich das nochmal ganz kurz sortiert.
So ein bisschen habe ich bei der Kategorie daneben gegriffen, deswegen war mir auch ziemlich schnell
klar, dass die später nochmal kommen, die Guilty Pleasure Filme. Die kamen ja erst.
Ja, richtig. Ich wollte direkt mit meiner Guilty Pleasure raus, aber.
Björn dachte, wir kommen gar nicht über Folge 5 hinaus, also kam auch noch erschwerend hinzu.
Ja, also habe ich gedacht, da musste man was dran machen. Und ich habe tatsächlich drei verschiedene Filme gehabt, die ich jetzt hier in die engere Wahl genommen habe. Weil ich bei allen drei aus unterschiedlichen Gründen glaube, dass sie etwas wirklich Unterschätztes an sich haben. Ich nenne euch einfach mal die zwei, die es nicht geworden sind. Und dann kommt was zu dem, der es ist. Einfach um.
Auf Platz drei.
Auf Platz drei. Ich nenne nur einen. Ich nenne nur einen. Und das war, der es nicht ist. Und das ist Titanic. Da habe ich zum Beispiel gedacht,
dass. Unterschätzt?
Ja. Okay. Ich glaube, dass der auf eine gewisse Art und Weise oft unterschätzt wird oder zumindest wurde. Ich glaube, das hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen verändert, aber ich glaube, der wurde viel in die Ecke von so einem Kitschfilm für Frauen gestellt und Celine Dion und die Szene oben, die vorne am Bug da, ne? Aber da könnte man, glaube ich, eine gute Ode drauf halten, warum der insgesamt auch sehr gut ist. Aber am Ende habe ich mich für den Film entschieden, den ich tatsächlich damals schon auf meiner Nummer 4 hatte. Und das ist der Film Captain Fantastic. Captain Fantastic mit Viggo Mortensen hat eine gar nicht so schlechte IMDb-Score mit 7,9, also von daher nicht granatenhaft unterschätzt. Hat aber nicht gerade üppiges weltweites Einspielergebnis erzielt mit 22 Millionen. Demzufolge glaube ich, dass es ein unterschätzter Film ist. Erste Frage an euch beide, bevor ich es kurz erzähle. Habt ihr den gesehen?
Nein, nicht gesehen. Also ich weiß, worum es geht, aber ich habe ihn nicht gesehen.
Top 3 unterschätzte Filme, Leute. Ich sag euch das. Der Film handelt von Ben, gespielt von Viggo Mortensen, und seiner Frau, die mit ihren Kindern im Grunde genommen ein radikales Outdoor-Außenseiter-Leben in den Wäldern von Washington führen, also vom Staat Washington. Und ihre Kinder eben auch darin, also in Survival im Grunde genommen unterrichten. Also die wirklich so eine Art Survival-Leben leben und auch das Ehepaar zumindest wirklich der Überzeugung ist, dass die amerikanisch-kapitalistische Gesellschaft Dreck ist und eben der Untergang. Und deswegen müssen wir uns hier in der Natur aufhalten und uns eben auch allein versorgen können. Und das Ganze nimmt dann Fahrt auf in dem Moment, wo die Frau, eine bipolare Störung hat, ins Krankenhaus kommt und sich dort im Endeffekt auch das Leben nimmt. Und in dem Zusammenhang zu einer Beerdigung. Und der Vater dieser Frau, der ist klassischer Amerikaner, Christ und so weiter, der will eine christliche Beerdigung. Ihr Wunsch war aber ein anderer, nämlich eine Verbrennung. Und deswegen reist der Mann mit seinen Kindern in die Zivilisation zu dieser Beerdigung hin, um ihren letzten Wunsch zu erfüllen. Und dabei kommt dann die Familie, vor allem die Kinder, eben auch das erste Mal richtig in Kontakt mit der amerikanischen, ja, Mainstream-Gesellschaft, dem ganzen Kapitalismus. Und das ist also aus deren Perspektive erlebt man dann quasi so ein bisschen sozialkritisch diese Verschwendungssucht und den Konsumismus und so weiter. Die werden also auch gehomeschoolt und deswegen gibt's eben auch immer wieder Stress mit dem Staat, der halt versucht, diese Kinder irgendwie ins System zu bekommen und so weiter. Und das ist so die Main Story. Gleichzeitig ist es aber auch ein interessanter Aspekt, weil der Vater, der also sehr fundamentalistisch in dieser seinem Weltbild unterwegs ist, dann irgendwann an den Punkt kommt, wo er realisiert, dass es für die Kinder schon das Beste wäre oder das Bessere wäre, wenn sie irgendwie ein Stück weit mehr in der, also Gesellschaft integriert sind, zum Beispiel auf eine Schule gehen. Und dafür muss er natürlich seine Ideale über Bord werfen. Und das ist der innere Struggle, der da passiert. Und das Ganze visuell fantastisch eingefangen, also auch in den die Szenen in den Wäldern. Man sieht Viggo Mortensen nackt, das war der große, auch ein großer Aufreger, was dann natürlich für die Flugzeugversion rausgeschnitten wurde. Ja, und das ist mein Ersatz. Und da kann ich jetzt wirklich mit gutem Gewissen sagen, das ist ein unterschätzter Film, zumindest dahingehend, dass er wenig bekannt ist und, glaube ich, nicht oft gesehen wurde.
Mhm. Habe ich das richtig verstanden, dass du den damals schon auf Platz 4 hattest? Also du hast ihn gekannt und hat einfach nur, das war dann so eine Millimeterentscheidung.
Ich kann nicht mehr genau sagen, was damals in meinem Gehirn vorgegangen ist. Also wenn ich die Top 3 sehe mit Phantomkommando und Dumm und Dümmer, dann weiß ich nicht, was ihr da mit mir gemacht habt.
Ja, also wir wissen das auch nicht.
Okay. Dumm und Dümmer könnte man in einer anderen Folge sicherlich auch noch mal auf den Prüfstand stellen, was diese Kategorie angeht. Aber
also ich habe ja keine Nummer 1, also du könntest nochmal loslegen. Ich würde dir den überlassen. Aber ich glaube, dann flippt Daniel hier endgültig aus.
Wie, du hast keine Nummer 1?
Da hat er doch vorhin gesagt.
Ich habe nur 2, Daniel.
Er hat sich's einfach gemacht.
Ich habe nur 2 Irrtümer begangen, aber jetzt reden wir ja über Björn.
Genau. Also das ist meine Nummer 2.
Ich habe das die ganze Zeit für einen Scherz gehalten, aber na gut. Ich hatte auch überlegt, ob ich das so mache, aber naja.
Du hast aber auch mehr als 3 Fehler gemacht, Daniel. Musst du mal so sehen.
Ich hoffe sehr stark, dass das ein Scherz ist.
Ja. Ja, aber trotzdem, also auch wieder, also ich hab mir den ja auch gerade mal aufgemacht, den Film. Also tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen. Den packe ich mir jetzt auch mal. Also der Pile of Shame, ne? wir kennen ihn und der wird auch mal größer, aber.
Was sagt denn, wer streamt es? Wo läuft denn der? Daniel, hast du gerade was offen?
Cinema of Hearts, also ein Prime-Video-Channel, wird gestreamt. Wenn ihr also Cinema of Hearts bei Prime Video abonniert habt und ansonsten könnt ihr den halt irgendwie gegen Geld eigentlich überall bei Prime.
Ansonsten mal 2,99 in die Hand nehmen und Viggo Mortensen Fallen tun.
Genau. Viggo Mortensen mal nackt im Wald sehen.
Genau, werde sein.
Für 3 Euro.
Ich habe ihn ja schon nackt in der Sauna gesehen, Viggo Mortensen. Also in Tödliche Versprechen.
Achso, ich dachte jetzt hier in Bazzaro oder so.
Ich wollte gerade sagen, hier in der Therme oder was um die Ecke.
Ist das Ihnen? Verzeihung, sind Sie Viggo Mortensen?
Sind Sie Aragorn? Sind Sie nicht dieser Waldläufer?
Du, ey. Ja. Der macht gerade Aragorn-Aufguss.
Sehr schön.
Zurück zu Captain Fantastic. Finde ich eine super Wahl. Ich habe viel, viel Gutes auch schon vor Björn drüber gehört. Habe den nie gesehen, was mir jetzt gerade... Ja, wo ich gerade tatsächlich mich auch ein bisschen schuldig fühle, weil ich glaube, der könnte mir sehr, sehr gut gefallen, der Film. Und es hat das nochmal bestätigt, was du gerade gesagt hast, weil ich wusste so grob die Story, wo eben, aber dann auch seinen Struggle zu sehen, er muss wahrscheinlich irgendwann loslassen und über seinen eigenen Schatten springen, ne? Und dann eigentlich das alles möglicherweise das aufgeben, was sein Leben ausgemacht hat. Und das klingt nach einer sehr spannenden Geschichte.
Ich hatte auch eben diesen Gedanken von wegen könnte mir gut gefallen, weil ich habe es gegoogelt und Google bietet einem ja dann immer diesen Related Content an und dann steht da, andere suchten auch nach Little Miss Sunshine und Into the Wild. Und da dachte ich mir auch so, okay, gut, ja, packe ich mir auch mal.
Ja, Little Miss Sunshine ist natürlich auch so Roadtrip. Ja. Hat das so Roadtrip-Charakter eigentlich, Björn? Also geht's dann auch, ist der Weg auch das Ziel?
Also in dem Sinne ja, aber nicht im klassischen Roadtrip-Sinne natürlich. Nee, aber natürlich in dem Sinne, dass der Auslöser für alles, was passiert, ist natürlich diese Reise ins System und auch, dass die Kinder und vor allem auch die älteste Tochter und die natürlich schon am meisten verstehen, auch merken, dass die Ideologie, die Eltern da geprägt haben, predigt haben, auch nur eine ist und es offensichtlich auch noch andere Lebensformen gibt und damit beginnen ja natürlich auch Dinge, sich in Bewegung zu setzen.
Cool, ja, das klingt super. Das klingt wirklich gut.
Sehr schön.
Cinema of Hearts, here I come.
Genau. Ja, Micha. Ja. So, mache ich jetzt weiter oder wie hast du dir das vorgestellt?
Da mache ich doch keine Späße, wenn es um sowas Ernstes geht wie eine Top 3 Irrtümer.
Ja. Also ich mache jetzt weiter und du denkst einfach jetzt, mal derweil über dein Verhalten nach.
Ich stell mich in die Ecke und denke über meine Taten nach.
Du hast doch nicht allen Ernstes nur 2 Irrtümer aufgeschrieben.
Doch, habe ich. 2 Irrtümer, mehr gibt's nicht.
Auch zu viel Sonne in der Sommerpause.
Wahnsinn. Also, ne? Was da in Hamburg für Regen runterkommt, aber
Ihr habt keinen Fehler gemacht. Also ihr habt schon Fehler gemacht und deswegen habt ihr auch 3 und die braucht ihr auch. Ja. Glaub mir, die braucht ihr.
Also okay, dann mache ich jetzt einfach weiter, ne, mit meiner Nummer 1, ne, weil der Micha ist ja jetzt durch und hier über jeden Irrtum erhaben.
Ja.
Okay, also meine Nummer 1 bei den Top 3 Dreipott-Irrtümern. Da geht es um. Nee, ich muss das anders anfangen. Ich muss an der Stelle erwähnen, jetzt fällt mir das gerade so ein. Ich glaube, das wird die große Geste der Versöhnung zwischen Björn und mir sein.
Aha.
Weil es geht um die Folge 25.
Jetzt fliegt er raus.
Die männlichen Gesangsstimmen.
Ja.
Und es ist tatsächlich so, Björn, dass ich Phil Collins vom Podest wähle. Ich bleibe dabei, dass Phil Collins eine ganz außergewöhnliche Stimme hat, eine sehr markante Stimme hat. Ich bin folgendermaßen vorgegangen. Ich habe einfach überlegt, wen habe ich denn in den vergangenen Jahren einfach deutlich häufiger gehört? Und da muss ich einfach auf meine Longlist, auch hier bin ich einigermaßen konsequent, auf meine Longlist zurückgreifen und wähle stattdessen Stevie Wonder.
Ah.
Na.
Habe ich damals schon gesagt?
Ja, war auf meiner Longlist.
Habe ich dir damals schon gesagt?
Und ich will ihn gleich mal anspielen und dann erzähle ich ganz kurz, warum oder auch lang, mal sehen, wie viel Zeit ich mir jetzt hier gönne, wenn mich ja gar nichts mehr macht. Dann erzähle ich ein bisschen was darüber, warum das so ist. Hören wir mal rein.
Schön, auch ein schöner Ausschnitt.
Ja, großartiger Song. My Cherie Amour von 1969, wenn ich mich nicht irre. Und da sind wir auch schon nah dran an, wie ich finde, eine, ja, wahrscheinlich der wichtigsten Schaffensphasen so von Stevie Wonder. Also gerade in den 70ern, also der jüngere Stevie Wonder, den finde ich absolut genial. Also wir denken an weitere Songs wie Sir Duke oder I Wish oder Superstition oder Higher Ground. Wirklich absolute Soul R&B Klassiker mit vielen Genre-Einflüssen. Und ich finde es so faszinierend, dass Stevie Wonder wirklich über viele Jahre und Jahrzehnte diesen Stimmenumfang sich bewahren konnte. Und es gab ja ein großes Konzert zuletzt 2018, also eins der letzten großen Konzerte, die er, glaube ich, so gemacht hat, wo er das auch nochmal sehr, sehr, also beeindruckenderweise unter Beweis gestellt hat, dass der immer noch wirklich eine fantastische Stimme hat. Und ich gebe aber auch zu, dass mich bei Stevie Wonder nicht nur die Stimme fasziniert, sondern wirklich dieser, Björn würde es den musikalischen Genius nennen, der mich immer wieder komplett beeindruckt. Also die Art und Weise, wie er Songs schreibt, arrangiert, die Harmonien, die er wählt, das ist so unglaublich. Also wenn man sich so ein bisschen für das Thema selber Musik machen interessiert und selber beispielsweise Piano, Keyboard spielen und so weiter und dann mal so ein bisschen abtaucht, mal wieder so in YouTube Rabbit Holes, wie oft Stevie Wonder da genannt wird, wenn es um ausgeklügelte Harmonien geht und sehr komplexe Harmonien. Absolut großartig. Diese Stimme, aber auch eben dieser Musiker, dieser Mensch. Ich glaube, den lasst ihr mir durchgehen, ne? So auf der 3 statt Phil Collins.
Also auf jeden Fall. Ich werde jetzt kein Phil Collins Bashing oder irgendwas betreiben.
Sehr anständig von dir, Björn.
Ja.
Wenn ich schon diese Brücke baue, nicht wahr?
Aber also ich glaube, dass erstmal man ganz generell mit Stevie Wonder auf einer Top 3 Gesangsstimmen Männer Liste
wenig falsch macht.
Ja. Aber unabhängig davon trifft es auch meinen persönlichen Geschmack. Und was du gerade angespielt hast, zum Beispiel, fand ich jetzt sehr überraschend. Da gibt es ja auch noch ganz andere Songs von ihm, wo die Stimme auch nochmal vielleicht in einer ganz anderen Art und Weise und auch intensiver nochmal durchknallt. Aber umso schöner, dass du gerade das angespielt hast, weil irgendwie das schon, also A, die Vielfalt zeigt, aber B, auch nochmal auf eine schöne Art und Weise gerade auch ans Herz gegangen ist.
Ja, und weil es halt eben auch zeigt, was Stevie Wonder Ende der 60er schon für tolle Songs geschrieben hat, aber wie er auch gesungen hat. Und deswegen, schön, dass dir diese Wahl gefällt.
Wenn Phil Collins damals deine Top 3 Gesangsstimmen gesehen hätte und er gesehen hätte, dass er auf der 3 ist, Ich glaube, er wäre der Erste, der sagt, von wegen, wo ist Stevie Wonder? Und ich stelle meinen Platz freiwillig zur Verfügung.
Ja.
Ist eine tolle Wahl. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es in der Sendung gesagt habe, aber ich hatte das schon vermutet oder als wir über die Longness gesprochen haben, von wegen, wo ist bei Daniel eigentlich Stevie Wonder? Weil ich natürlich weiß, dass du den sehr, sehr schätzt und ich tatsächlich auch die Stimme für einzigartig halte und die auch sehr, sehr mag und ist eine ganz tolle Wahl. Ich fand auch wirklich, dass den Song, den du jetzt ausgesucht hast, fand ich auch super, weil es halt nicht so überspielt ist. Ne? Es gibt ja so ein paar Sachen und Stevie Wonder hatte ja auch so eine Phase in den 80ern, wo es dann sehr, sehr seicht wurde. I Just Called.
Ja.
Man dann vielleicht so ein bisschen Gefahr läuft, diese frühen Sachen zu vergessen, dass der wirklich auch wirklich revolutionär war in den 70er Jahren und wirklich Sachen gemacht hat, die sonst kein anderer gemacht hat. Also tolle Wahl. Gehört da auf alle Fälle hin und ich finde es gut.
Ich musste gerade einmal denken an We Are the World.
Mhm. Ja.
Und ich finde, wenn man sich We Are the World anhört, wo ja wirklich also viele, viele tolle weibliche und männliche Gesangsstimmen vereint sind, da sticht Stevie Wonder raus. Wenn Stevie Wonder anfängt zu singen, finde ich, dann denkt man so, wow, ja, also erstmal erkennst du ihn sofort und für mich ist das einer von den wenigen in dem Song, wo man dann denkt, so ja, jetzt gibt's noch mal eine Nummer obendrauf.
Ja, also ich hatte ihn ja auch bei den verpassten Konzerten schon nominiert. Also ist ja nicht das erste Mal, dass ich über Stevie Wonder in diesem Podcast spreche. Und das hatte ich auch bei den verpassten Konzerten genannt. Da ging es, glaube ich, um das, ich glaube 2008 in der Londoner O2 Arena, ein ganz, ganz großartiges Konzert, wo es auch einen Konzertfilm zu gibt. Und auch da, wenn man sich mal davon überzeugen will, wie vielseitig der ist und was für ein tolles Stimmenvolumen er hat und was für eine Bandbreite, dann ist auch dieser Film sehr gut geeignet, um das zu tun. Wo du gerade I Just Called to Say I Love You angesprochen hattest, das war übrigens einer der ersten Songs, die ich auf dem Keyboard spielen konnte, also damals, und möchte mich heute noch aufrichtig bei allen entschuldigen, die ich damit gequält habe. Aber immerhin hat Stevie Wonder mit diesem Song einen Oscar gekriegt. Das wollen wir auch nicht vergessen, ne? 1985 für Die Frau in Rot.
Eminem auch. Es ist trotzdem kein guter Song. Es ist wirklich den
kannst du. Weißt du eigentlich, wie oft der gecovert worden ist? Und auch hier baue ich wieder eine Brücke zu Björn. I Just Called to Say I Love You haben nicht nur Stevie Wonder gesungen, sondern James Last. Also ich weiß nicht, ob er es gesungen hat, also seine Band hat das irgendwie
dirigiert.
Karel Gott hat den auf Tschechisch gesungen. Ja.
Mit Bushido zusammen.
Die Version müsst ihr euch nicht anhören, das habe ich für euch getan und das ist ausreichend, glaubt mir.
Hast du überlebt. Ja. Dann ganz schlimm instrumentiert auch von Stevie Wonder, diese Fill-Ins da auf seinem Casio-Keyboard da oder was, das ist ganz schlimm. Vielleicht machen wir irgendwann mal die Hass-Songs, dann ist das ein Kandidat.
Top 3 unterschätzte Songs.
Aber war denn bei dir auch im Hinterkopf, weil über diese Hemmung hatten wir ja auch schon mal gesprochen, die bei mir ja irgendwie ausgeschaltet ist, dass man sagt von wegen, ja, ich habe Person so und so in der Kategorie schon gemacht, ich kann jetzt nicht in jeder zweiten Musikkategorie dann die gleichen Namen nennen. Also ich bin ja da ein gebranntes Kind mit George Michael und habe mich da auch jetzt bei den Duetten, als wir drüber gesprochen haben, nicht davon freimachen können. Dann nochmal George Michael zu nehmen.
Ich war in der Vorbereitung, war ich da nah dran, um ehrlich zu sein, weil ich bei den Science-Fiction-Filmen wirklich sehr, sehr lange über die Blade Runner-Fortsetzung nachgedacht habe. Und das wäre kurios gewesen, weil ich den Urfilm Blade Runner von 1982 auf der 1 hatte. Und da hatte ich dann tatsächlich lange drüber nachgedacht, kann ich das machen? Weil ich finde auch die Fortsetzung wirklich richtig, richtig gut. Und das war dann auch schon wieder eine knappe Kiste und letzten Endes ist es Children of Men geworden. Damit kann ich sehr, sehr gut leben. Aber ich weiß, was du meinst. Wenn man sich erstmal festgefressen hat an bestimmten Künstlern, an bestimmten Lieblingsfilmen, an bestimmten, ich sag nur Frage der Ehre, kommen halt gewisse Dinge immer wieder und dann kann man eben auch nicht raus aus seiner Haut. Das.
Wobei ich ja interessant fand, dass du gesagt hast, ich habe überlegt, Phil Collins soll raus und wen habe ich so in den letzten Jahren am meisten gehört. Das war ja für mich und für Björn ja auch, glaube ich, auch gar kein Kriterium, insbesondere bei der Folge, weil Björn hat ja Hans Harz gehabt, ne? Und das ja auch damals schon angedeutet, Björn, dass du der jetzt nicht mehr präsent ist. Aber es ging ja einfach um eine bestimmte Stimme, die irgendwie irgendwas transportiert, ohne dass es jetzt ein Lieblingskünstler sein muss.
Ja, aber ich könnte es halt so rechtfertigen, dass ich sage, ich habe ihn halt häufiger gehört, weil ich ihn gerne singen höre. Und weil, ne, also okay. bis heute. Bei Phil Collins ist es so, das triggert bei mir irgendwie viele Episoden so aus den 90ern, wo Phil Collins, wie wir ja auch schon hinreichend diskutiert hatten, rauf und runter gespielt worden im Radio und seine Tour in der Waldbühne gemacht hat und solche Dinge, also wo er wahnsinnig präsent war. Insofern triggert Phil Collins viel mehr so Erinnerungen an diese Zeit damals, wo ich ihn wirklich sehr intensiv gehört habe. Aber bei Stevie Wonder, den lege ich halt ein, weil ich seine Stimme geil finde. Und dann war das für mich irgendwo, das war für mich das Argument und da war es gesetzt an der Stelle.
Ich greife nochmal den Punkt von dir auf, Micha. Das ist ja generell hier immer so eine Herausforderung, weil du sagst Hans Hartz. Wie sehr versucht man eine Nominierung speziell auf das Thema der Folge auszurichten? Und inwiefern trifft man dann damit doch auch wieder etwas, was den eigenen Geschmack eher trifft, was man häufig hört, Filme, die man gut findet? Ich glaube, es ist irgendwie immer eine schwierige Abwägung, die man da irgendwie finden muss.
Es ist uns ja einigermaßen gut gelungen über die vergangenen 50 Folgen.
Ja, stimmt.
Björn, willst du hier abrunden? Ich hab, oder
genau.
Dreist du auch spontan irgendwie noch?
Nee. Ich habe Björn gerade die perfekte Vorlage gemacht, Hans Hartz zu streichen und zu ersetzen durch jemand anderes. Björn, bitte.
Ja. Einen Aspekt habe ich ja vorhin weggelassen in meinem Intro. Ein wunderbares Zitat. Persönlichkeit haben heißt, die 1000 Irrtümer einzugestehen, die man im Laufe seines Lebens gemacht hat, sagt Alexander Mitscherlich. Insofern, Micha, ist dir da eher eine weitere Chance zur Persönlichkeitsentwicklung verloren gegangen. Ich werde die hingegen nutzen.
Und von wem war das Zitat?
Alexander Mitscherlich.
War der ist schon in der zweiten Staffel? Nee, okay.
So, meine Nummer 1 für heute betrifft auch eine Nummer 1 von mir. Okay. Und zwar aus der Folge 37 80er-Songs. Unsere Top 3 80er-Songs. Ist noch gar nicht so lange her. Und ich habe damals schon gehadert. Und Micha, du hast sogar gefragt, ach krass, und der Song, das hätte ich nicht gedacht, hast du gesagt. Da habe ich schon innerlich gedacht, ja, ist was dran. Ich hatte ursprünglich dort auf meiner Nummer 1 Bruce Springsteen mit Dancing in the Dark. Und jetzt werde ich natürlich einen Teufel tun, den Boss vom Thron zu stoßen. Und nominiere stattdessen My Hometown von Bruce Springsteen. You may listen.
Son, take a good look around. This is your hometown. This is your
My Hometown vom Erfolgsalbum Born in the USA aus dem Jahr 1985, bei dem nicht hundertprozentig klar ist, ob es tatsächlich er damit seine Heimatstadt Freehold Borough in New Jersey besingt. Aber es gibt sehr viele Parallelen. Also in dem Song besingt er den ökonomischen Niedergang, die Rassenunruhen und so weiter und so fort. Ich finde es also eigentlich ganz schön, auch wie er am Anfang beginnt damit, wie er als kleiner Junge, das war ja gerade die Passage, auf dem Schoß seines Vaters im Auto sitzt und er so, ne, guck dir mal deine schöne Heimatstadt an. Und von da an die nächsten Stufen, also Strophen, eigentlich immer den weiteren Niedergang dieser Stadt beschreiben. Also etwas, was ja auch ein sehr sozialkritisch und zeitgeschichtlicher Aspekt ist. Und ich finde den Sound auch schön.
Warum der und doch nicht Dancing in the Dark?
Ich habe damals schon, ich habe auch nochmal in meine Notes geguckt und da stand schon, dass ich hatte unterschiedliche Bruce Springsteen-Songs zur Auswahl, unter anderem My Hometown. Okay. Und ich glaube, damals waren meine Überlegungen so, jetzt bin ich so ein bisschen bei dir, Daniel. Manchmal ist das ja auch so eine Momentaufnahme. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich damals die Songs gehört habe und irgendwie bei My Hometown war ich so, boah, das ist so deprimierend. Okay. Ich will in die Stimmung irgendwie gerade nicht rein. Und nee, das machst du heute nicht auf einer Nummer 1 der 80er. Auf der anderen Seite höre ich den Song aber total gern. Und das war muss irgendwie so eine Momentaufnahme gewesen sein. Und ich finde, er passt auch gut zu den 80ern, weil er halt genau diesen Niedergang beschreibt, der dann in einigen dieser Teile der USA ja dann in den 80er Jahren seinen Höhepunkt gefunden hat. Und auch gleichzeitig auf dieses ganze Album ja irgendwie auch so eine Art 80er-Ikone ist. Mhm. Auch wenn Bruce Springsteen da sicherlich heute eine ganz andere Distanz zu hat und das ganz anders sieht. Aber ja, es war übrigens, Fun Fact, eigentlich nur eine B-Seite.
Was ist eine B-Seite, Björn? Was ist eine B-Seite? Das ist für die jüngeren Zuhörer nochmal erklärt.
Ja, genau. Es sollte nämlich eine Weihnachtssingle werden. Ja. Okay. Und auf der anderen Seite der Single war auch eine Coverversion von Santa Claus is Coming to Town.
Die kenne ich. Ja. Die ist sehr bekannt. Also läuft bei mir hier in Heavy Rotation. Ab 2 Wochen. In 2 Wochen geht's los.
Auch in der von Bruce Springsteen in der Version oder in der?
Die ist gut. Also ich kenne die und die läuft hier auch dann ständig im Radio bei dem Radiosender, der irgendwie Tag und Nacht Weihnachtssongs spielt ab dem ersten Advent. Ja, die ist auch gut. Die ist schön. Aber und dieses My Hometown sollte auch ursprünglich ein Weihnachtssong sein?
Oder? Ich muss gerade auch nochmal korrigieren. Ich weiß gar nicht, ob es eine B-Seite oder A-Seite war, aber die ursprüngliche Strategie der Plattenfirma war, sie wollten Bruce mit einem Weihnachtshit platzieren. Und das war eben diese Coverversion von Santa Claus is Coming to Town. Okay. Und My Hometown war auch drauf. Ist aber, ich meine, die Stimmung ist jetzt auch nicht weihnachtlich. Ne?
Nee, war auch so mein Gedanke gerade irgendwie.
Ja, Landflucht, ja. Niedergang wirtschaftlich, Rassismus. Ja. Ist deswegen auch kommerziell nicht besonders erfolgreich gewesen. Mhm. Jetzt habe ich, jetzt fühle ich mich gut.
Also jetzt, okay. Ja, jetzt?
So, diese innerliche Reinigung.
Jetzt kommt's. Ja. Oh, sehr schön.
Nee, also da bin ich wirklich überrascht, weil, also Bruce Springsteen, klar, dass du großer Fan bist und wirklich da ein Faible für hast, ist natürlich bekannt, zumindest uns beiden, aber dass der Song dir jetzt so angetan hast, dass du wirklich den auf Platz 1 eines ganzen Jahrzehnts, ist natürlich eine große Entscheidung, wenn man da nochmal rangeht an so eine Kategorie. Also du wirst dir das ja gut gedacht haben. Nicht, dass wir in 2 Monaten müssen wir ran müssen. Doch mal, ach nee, warte mal. Doch, von in the USA.
Also, Micha, im Gegensatz zu dir, ich habe in den Spiegel geschaut.
Ich habe auch in den Spiegel geschaut. Was ich gesehen habe, hat mir nicht gefallen.
Also, ja. Was will der alte Mann da?
Wir sind uns ja einig, das nächste Mal machen wir so eine Folge erst wieder dann nach der 100. Ne? Also insofern 100, 101.
War eine einmalige Chance.
Ja. Also, die habt ihr jetzt ergriffen diese Chance oder eben nicht. Ne? Und Michael ist da so im Reinen mit sich, dass er sagt, nee, eine dritte Nominierung hat er gar nicht nötig. Und
ich hab ganz andere Baustellen. Also da kann ich gut schlafen heute Nacht.
Okay.
Nee, aber Björn, nochmal auf den Song, das ist wirklich ein richtig schöner Song. Ich hab den tatsächlich, also ich wusste natürlich, wenn der mal im Radio kommt, dass das Bruce Springsteen ist, aber ich habe ihn nie so bewusst, weil ich hätte jetzt auch zum Beispiel gar nicht sagen können, wie er heißt. Mhm. Obwohl natürlich das im Refrain gesagt wird oder gesungen wird oder sowas. Aber es ist wirklich so ein Song, der unter dem Radar läuft. Und das kann ich dann wieder total nachvollziehen, weil auch meine 80er Jahre Top 3 war dadurch geprägt, dass das Songs waren, die ich mir noch nicht überhört hatte. Und da hatte ich ja damals auch schon in der Folge gesagt, die Gefahr besteht bei dieser Kategorie natürlich, wahrscheinlich ist die Gefahr am größten von allen Kategorien, weil wir die halt so direkt mitbekommen haben und weil die immer noch so präsent sind, wenn man das Radio anmacht und auf den Playlists. Mhm. Insofern kann ich das total nachvollziehen.
Mhm. Ich habe übrigens vorhin gedacht, als du meintest, da hätten wir kollektiv einen Fehler gemacht. Da war meine These, dass du die 80er meinst und dass wir keinen Michael Jackson-Song aus den 80ern hatten. Das, was uns ja vorgeworfen wurde.
Das stimmt.
Vorgehalten.
Ja, war schon Würze.
War schon Unterton drin, ja.
War schon deutlich. Wobei ja, also können wir ja auch mal hier Qualität durch Transparenz mal sagen, dass Michael Jackson natürlich so ein Künstler ist, wo man auch eine eigene Top 3 rechtfertigen könnte.
Ja. Könnte auch sein, dass wir das schon mal besprochen haben, oder?
Nicht, dass das ein Ausweg wäre aus dieser Situation, dass wir ihn noch nie genannt haben, aber.
Ich glaube gar nicht, wie viele Auswege ich hier im Hintergrund habe in meinen Notizen. Also, das, ne? Ich wusste da schon einiges.
Dein Dokument.
Ja. Ich musste da schon so ein paar Dinge dann rechtfertigen. Sag, ja, packe ich irgendwann auf die ultimative und so weiter.
Aber das ist ja dann die Schwierigkeit. Du kannst ja diesen Plan machen, dann musst du aber uns beide noch überzeugen, dass wir die Kategorie überhaupt machen.
Wer weiß, vielleicht läuft das im nächsten Jahr ja alles anders ab mit den Kategorienominierungen.
Sehr schön, Björn, sehr schön. Sehr schöner Teaser. Lass dich überraschen.
Ja, gerade noch auf der Showbühne hier schon jetzt wieder am Ende der Folge angelangt. Dann gibt es noch was zu sagen, bevor ich den Vorhang lüften würde, was die nächste Folge zum Inhalt haben wird.
Wolltest du noch was zu Longlist sagen, Björn? Oder zu deiner Longlist?
Da gibt es nichts. Also Mia. Nee. Mia?
Ne?
Jetzt?
Ja.
Ne?
Ja. Ja. Ja.
Donnie, please.
Richtig. Ja. Sendepause hier. Nee, ich bin auch fein. Also ich fühle mich auch gut. Und
Daniel ist der Einzige, der sich heute an die Regeln gehalten hat.
Also bin so schön locker.
An die Regeln
gehalten. Ich hätte ja die Top 3 fremdsprachige Songs korrigieren können, aber habe ich nicht. Mit Auge.
Ne? Das ist echt ein volles
ja.
Fuck you.
Ja.
Mitten ins, genau. Immer mitten in die Fresse rein. Ja. Aber Daniel, du, mal ganz ehrlich, Daniel.
Ja, ganz
du hast
ehrlich.
Doch am Anfang auch gesagt, du hast gezögert, ob du 3 zusammenbekommst. Und warst eigentlich auch bei 2. Insofern bist du doch nur neidisch, dass ich es dann tatsächlich.
Ein bisschen, ja, doch. Habe. Ja, ja, du hast recht. Du hast recht. Ja, doch. Ja.
Braucht ihr noch mal die Zitate über darüber, wie die Irrtümer und das Eingestehen von Irrungen und Wirren einen eigentlich schmücken? Gut.
Nein.
So. Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit unseren Top 3 Songs der 2000er Jahre. Das bedeutet von 2000 bis 2009.
Was? Hätte ich ja Bilder von dir auch da machen können.
Tja.
Der ist ja deutsch. Deutsch haben wir ja extra gemacht hier. International und deutsch.
International. Nur Esperanto und Englisch.
Erlaubt. Genau. Ja. Kommt Abitüt. Aber lassen wir das.
Falls ihr aber wieder Vorschläge für Sendungen habt oder aber eure Top 3, habt ihr vielleicht sogar selber Top 3 Irrtümer von denjenigen, die eingesendet haben?
Oh, das wäre gut. Ja. Das wäre richtig groß.
Meine Mail vom 17.04.2022. Ja.
Einige haben doch hier auch schon einen ordentlichen Katalog aufgebaut über die Jahre. Stimmt. Insofern könnte schon sein. Oder einfach, ihr schickt uns eure Top 3 2000er Songs passend zur nächsten Folge oder aber zu allen anderen Folgen, die ihr vielleicht nochmal nachgehört habt. Dann denkt auch daran, uns nochmal bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr die Podcasts hört, zu bewerten. Natürlich gerne 5 Sterne nehmen wir an.
Mhm.
Und ansonsten sage ich Daniel.
Björn. Danke.
Super. Ach nee.
Tschüss.
Danke.
Tschüss.
Und irgendwie passt es zur Folge.
Ich find's auch. Bleibt so.
Hoste.